Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat. Oder umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
Ja, klar. Wir haben letzte Woche nämlich einen Gast gehabt. Und zwar war das der Roman Strohschneider.
Genau.
Der macht im nördlichen Weinviertel gleich bei Reck eine ganz, ganz spannende Auswahl von Weinen. Eine ganz kleine, nämlich neben seinem Architekturstudium. Mhm. Super spannend, experimentiert ganz viel und hat uns den ersten Jahrgang mitgebracht. Grüner Veltliner Naked 2022. Das kann sich schon richtig sehen lassen. Mhm. Aber halt auch ordentlich funky, ist eine ganz andere Veltliner-Interpretation.
Das ist schon gescheit. Das ist schon so gemeint.
Genau. Orange, Naked, passt schon alles drauf dazu. Yes. Ja. Aber war richtig lustig.
Richtig cooles Ding und irrsinnig würzig. Also ich habe den einfach irrsinnig cool gefunden, weil er halt so extrem tiefe Würzigkeit hat.
Ja.
Und macht einfach Spaß. Also ist einfach cool zum Trinken.
Mhm. Voll, war super interessant und ich bin einfach gespannt, was da noch alles kommt.
Absolut.
Das war erst der Anfang.
Total. Was ich ganz besonders cool gefunden habe, ist, dass der Roman so viele Sachen, so viele Details des Weinbaus so wunderschön erklärt hat.
Mhm.
Also gerade auch für alle, die so ein bisschen mehr über Weinbau wissen wollen, von einem jungen Winzer aus, der wirklich gerade erst gestartet hat quasi. Das ist eine super coole Folge, wo ein paar so Geschichten nochmal richtig schön erklärt werden von Anfang an. Also Sachen, die wir jetzt auch schon ein bisschen angefangen haben zu übergehen vielleicht, hat der Roman da teilweise extrem schön aufgerollt, finde ich.
Richtig schön verständlich und ohne irgendwie das belehrend zu machen, sondern einfach nur so, wie es gefühlt eher wer erzählt hat.
So ist es. Ja. Und jetzt
haben wir was anderes vor.
Genau. Und jetzt habe ich da vier Weine vor mir stehen. Michi, bist wahnsinnig geworden.
Ja. Ich habe sogar angestrichen.
Was? Danke. Danke, dass du angestrichen hast. Okay, passt. Ich werde mir das einmal durchverkosten. Es sind vier große, wunderschöne Burgundergläser mit vier unterschiedlichen Weinen, hoffentlich. Sie schauen ein bisschen unterschiedlich aus. Der Michael hat mir da extra ein weißes Blatt gegeben, damit ich es ein bisschen unterscheiden kann von der Farbe her. Es schaut schon ein bisschen unterschiedlich aus. Michael hat gesagt, ich muss anfangen mit eins.
Genau, fangst du an mit eins, arbeitest die vor bis vier.
Sehr schön. Das hat schon so ein nicht ganz jugendliches Rot hier in diesem Glas. Hm. Wobei, ich habe jetzt den Wein 4 auch schon gesehen, der hat auch überhaupt nicht mehr jugendliches Braun im Glas.
Mhm.
Ein wunderschöner Zinnoberrot-Touch, nennen wir es einfach so. Aber
ja, der erste, geht mehr ins Bräunliche bei 4.
Ja, ganz genau. Aber der erste schaut auch nicht mehr so hundertprozentig super violett jung aus, aber ich rieche jetzt einfach einmal rein. So.
Ich rieche mal rein. Da zeigen wir mal, was du riechst.
Flüchtige Säure, hallo Freund.
Ja.
Nicht wenig, also wir wissen ja, ich bin die weniger sensible, was flüchtige Säure angeht, du bist der sensiblere. Wie tust du da damit, Michael?
Nein, das geht sich für mich gut aus.
Wunderbar.
Also ich finde, das ist auch nicht das Erste, was ich rieche tatsächlich.
Das ist bei mir eindeutig das Erste, was ich rieche.
Ja. Mhm. Aber ist natürlich da, ja.
Ja, das kann man nicht verleugnen hier. So, lassen wir mal schauen, was ich da noch finde drunter. Durchaus eine Würzigkeit da drunter und Frucht, wobei da tue ich mir jetzt ein bisschen hart, dass ich da dazukomme, weil doch diese flüchtige Säure.
Ja, insgesamt ist die Frucht also ein bisschen im Hintergrund. Das ist
siehst du, also das Zweite, was kommt, ist fast eher Würzigkeit als irgendwas anderes.
Ja, finde ich auch. Ich habe sogar was so ein bisschen, finde ich, leicht in die so ein bisschen Espresso-Bohnen-Geschichte auch drinnen. Noch.
Ja, gerne. Ich habe fast da was Medizinales drinnen. Hm? So in Kombination mit dieser Flüchtigen, da dahinter dieses Kräutrige ist für mich fast medizinal.
Mhm,
also so
ja,
ein bisschen was Richtung
nein, ist gut.
Von mir aus Eukalyptus, also so dieses ganz Klassische.
Ja.
Leicht medizinale.
Und darunter ist schon so ein bisschen, eben dieser bisschen Espresso-Touch, ein bisschen fast so ganz leichte schokoladige Noten und das aber gepaart mit der Frucht, die schon da ist.
Schon, aber die ist meiner
aber
Meinung
ist da
nach
hinten,
sehr vergraben gerade.
Ja.
Und gefühlt gepaart mit diesem ganzen Ding sehr klar fruchtig und sehr Richtung Amarena-Kirsche geht.
Mhm.
Also insgesamt riecht dieser Wein nicht so, ist aber gerade ganz frisch aus dem Fass in die Flasche gekommen war.
Mhm.
Sondern es hätte auch schon so ein bisschen was an Zeit gehabt. Ich weiß auch nicht, wie viel, aber so alleine schon dadurch, dass die Primärfrucht schon ein bisschen verhalten ist, das Ganze.
Na sicher. Also du merkst schon, dass da das ganze Aromenspektrum schon von der Frucht ein bisschen abweicht. Ja.
Na gut. Schön am Gaumen.
Mhm.
Wirklich schön. Da stört mich jetzt natürlich auch dieser Flüchtige nicht mehr.
Ja.
Das heißt, die kriegt die ganzen anderen Sachen tatsächlich auch geliefert. Was natürlich sehr angenehm ist. Und da ist auch die Frucht wieder mehr da. Strukturell einfach schön insgesamt.
Ja.
Auch da merkt man, kein ganz junges Ding mehr. aber halt auch nicht alt. So vom Gefühl her. Du hast dazu dieses Kokosthema, das hast du in der Nase ein bisschen gehabt, aber jetzt da am Gaumen fast ein bisschen stärker. Also so dieses leicht toastige.
Ja, voll.
Du hast auch dieses Schokoladige ein bisschen mehr. Also so dieses auch von der Struktur her passt das natürlich ganz gut zusammen.
Es passt deine, ja. Aber das finde ich, habe ich in der Nase auch schon. Also das ist was mir in der Nase gleich viel mehr aufgefallen ist, lustigerweise.
Ist mir jetzt weniger aufgefallen, du hast es gesagt, ich habe es sinnvoll gefunden, aber es war nicht das Erste, was ich gehabt habe.
Ja, das ist witzig, weil das ist mir tatsächlich mehr aufgefallen beim ersten Einriechen, als jetzt die Flüchtige, die schon da ist, aber die habe ich jetzt am Anfang gar nicht so stark gespürt müssen. Das ist lustig, weil normalerweise ist es umgekehrt.
Ich würde gerade sagen, im Normalfall ist es immer umgekehrt. Im Normalfall rieche ich ein und denke mir, ah, okay, spannend. Bisschen flüchtiger und dann mich so, da rieche ich nur flüchtiger, sonst nix. So.
Am Gaumen ist das schon leibend.
Am Gaumen ist es extrem geradlinig. Fährt nicht nach links, fährt nicht nach rechts. Zieht sich sehr gerade durch. Sehr schlank auch das Ganze. Also super, super lean. Säure kommt gefühlt erst im Nachgang nur mehr stärker.
Ja, aber
du spürst das schon währenddessen. Genau. Aber das ist auch im Nachgang so richtig da noch sehr präsent.
Es fährt noch weiter.
Ja, ja. Du hast dieses Holzthema halt, also mit diesem Kokosspaß und so weiter, so im Nachhinein, im Nachgang, so ein bisschen mit dieser Würzigkeit da drinnen. Aber Hauptthema ist wirklich diese extreme Geradlinigkeit, finde ich. Passt natürlich mit der Säure zusammen.
Voll.
Und ansonsten Tanningerüst am Gaumen, schön vorhanden, nicht überbordend.
Ja.
Hilft, glaube ich, auch, dass es schon ein paar Jahre gehabt hat da jetzt. Dadurch funktioniert das alles und ist sehr schön integriert ineinander.
Voll.
Ansonsten, auch dieses Fruchtthema ist am Gaumen durchaus da, aber halt sehr, sehr verhalten, sehr, sehr zurückhaltend. Und da nimmt man dieses Amarena-Thema, das kommt von der Flüchtigen, das heißt diese Kombination.
Ich glaube auch, weil am Gaumen finde ich, ist das viel...
Viel feiner und dann nicht unbedingt so dieses arg-kirschige.
Nein, das geht viel mehr in diese säuerliche Beeren, dunkle Beeren-Richtung.
Ja.
Aber halt in der Kombination mit dieser Säure.
Genau, aber halt zurückhaltend alles.
Also ja,
nix,
genau, das ist...
Nichts schreit in
diesem sehr Ding, feine das ist Frucht,
alles insgesamt funktioniert sehr gut und sehr schön.
Aber hat halt trotzdem so eine Saftigkeit am Gaumen. Das finde ich halt richtig leibend. Insgesamt die Nasen finde ich, ich weiß nicht, wie es du tust, ich erwarte bei der Nase fast ein bisschen was Kräftigeres. Das ist dann um einiges eleganter, als was das in der Nase ein bisschen andeutet. Das ist dann so tänzelnd eigentlich am Gaumen.
Ja. Ich würde mir was Quietschigeres am Gaumen erwarten. Ja. Ist es dann aber nicht. Gut, ein wunderschönes Ding. Soll ich mir gar die anderen
drei schon anschauen? Ja, machen wir mal einen schnellen Überblick, weil ich glaube, wenn wir jetzt alle vier in der Tiefe verkosten, wird es ein bisschen zu lang.
Das werde ich nicht machen, das dauert ansonsten Jahre. Aber ich schaue mir es ganz kurz einmal an.
Yes.
So, Nummer zwei, auch farbentechnisch, schaut ein bisschen liegender aus da jetzt.
Mhm.
Genauso wie Nummer drei. So, Nase geht in eine ganz andere Richtung.
Mhm.
Sehr verhaltener. Du hast da kaum irgendwie flüchtig. Was ist denn dieser Überton da? Fast was Vegetabiles oben.
Ja, drüber. Ja, es hat fast so was ein bisschen Grünes dazu. Gleichzeitig finde ich, ist da die Frucht viel präsenter als wie bei der Nummer 1, aber sehr kühl insgesamt da.
Ja.
Geht
dieses,
für mich.
Dieses Vegetabile ist ganz lustig, weil ich es halt überhaupt nicht erwartet habe, jetzt noch Wein
1. Nein.
Das hat ein Gefühl, hat das überhaupt nichts miteinander zu tun, so von der Nase her.
Von der Nase, ja, das ist 101, das stimmt. Das ist
ganz lustig. Aber halt auch, der ist jetzt gerade zu.
Ja, voll. Das ist um einiges verhaltener. Geht für mich ein bisschen, halt ist Vegetabile wieder voll. Mhm. Also es hat so ein bisschen was wie fast Preiselbeeriges von der Frucht her, ja, weil so die ist auch nicht süß, sondern die ist...
Und eher hell.
Ah, hell, ja, genau. Und auch eher so ein bisschen in dieses, so ein bisschen Gesteinsmehl, Preiselbeer und ein bisschen was Grünes dazu.
Steinmehl 100%.
Ja.
Das ist auch das Einzige, was ich da rauskitzeln kann. Gut, dass der erste Zeit gehabt hat. Der zweite hat weniger Zeit gehabt und da beißt das Tannin noch.
Ja.
Wow.
Der braucht ruhig noch ein bisschen mehr.
Ich fühle ein bisschen weniger Säure.
Bin ich bei dir. Also finde ich auch, das was Nummer 1 da hinten noch anschiebt, das ist bei Nummer 2 ein bisschen weniger.
Ja, aber gut. Unterschiedliche Jahrgänge, unterschiedliche Weine, es ist halt einfach so.
Mhm.
Plus, keine Ahnung, das kann auch was ganz anderes sein. So strukturell ist es halt einfach nicht unglaublich weit auseinander, aber halt trotzdem weit genug. Aber gut, man sieht es einer an, man schmeckt es einer an. Am Gaumen strukturell, das ist einfach jahrgangstechnisch ganz woanders.
Genau.
So, Nummer 3. Ah ja, da haben wir wieder unseren Freund, die flüchtige Säure. Nummer 3, so, lass mal das ganz kurz anschauen. Da. Schaut auch ein bisschen jünger aus als Nummer 1. Aber da sind wir nasentechnisch jetzt ähnlicher unterwegs.
Ähnlicher bei 1, ja. Wobei ich da einen ganz anderen Ton habe, der intensiver ist, ja.
Ich finde, du hast ganz arg, also bei der flüchtigen Säure, der Anser, die Anser-flüchtige Säure ist schon ein bisschen integrierter. Du hast sehr stark Lack. Also du hast sehr stark Nagellack im Ferner und Nagellack gleichzeitig. Da muss ich jetzt einmal wieder drüber.
Na, was für mich da drinnen dazukommt, also die Flüchtige ist natürlich voll da, das ist klar. Was dazukommt, ist, ich finde, das hat dieses Tannenwipfel-Geschichtel. Vollgas. Und im Vergleich zu zwei Frucht-Fehlanzeige.
Du hast überhaupt keine Frucht.
Das ist ein bisschen dieses Gesteinsmehl-Thema wieder.
Nein, es wird immer bei drei wirklich schwer, dadurch diese sehr intensive flüchtige Säure durchzukommen. Mhm. Also das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr präsent. Kann es sein, dass sich das mit den Jahren noch ein bisschen mehr legt. Schon gesagt, das schaut jetzt nicht ganz jung aus, aber auch nicht, definitiv nicht alt. Und dieses Tannenwipfel-Ding, gerne. Und Frucht haben wir da wirklich ganz wenig. Am ehesten, ne? So ein bisschen was Johannisbeeriges. Das ist das Einzige, was ich so irgendwie finden kann. Ja,
so ein kleines Spike, aber...
So ein bisschen Cassis.
Ja, ja.
Gut, ich bringe mal rüber. Da haben wir wieder sehr schöne Säure. Aber da ist die Flüchtige auch aromatisch am Gaumen zu spüren.
Exakt, ja.
Und das finde ich schwierig. Da tue ich mir hart damit. Wenn es das... Weil in der Nase, persönlich habe ich überhaupt nichts dagegen in der Nase. Wenn es nicht zu überbordend ist natürlich. Wenn du es am Gaumen auch noch mal intensiver hast, manchmal schwierig. Aber gut, kann auch sein, dass sich das einfach nur ein bisschen legen muss da.
Ja, also im Endeffekt muss das halt alles einmal nehmen und ein paar Stunden in Karaffen schmeißen. Und so.
Wahrscheinlich.
Ich wollte das jetzt einmal so sagen, damit du die wirklich vergleichen kannst.
Eh wunderbar.
Die Flüchtige am Gaumen mischt es bei dem jetzt nicht, aber sie ist spürbarer am Gaumen da, als wie, also bei 1 spürst du am Gaumen
bei gar nichts davon. Bei 1 ist es am Gaumen weg und das ist genauso wie es ist.
Da spürst du es. Aber sonst Struktur finde ich schon ganz schön.
Genau, also Struktur. Auch da Gerbstoff schön da nicht überbordend. Bei 2 ist der Gerbstoff wirklich nur sehr, sehr, sehr grippy. Also das ist ein ganz junger Jahrgang gefühlt. 3 nicht ganz so oder halt einfach ein Jahrgang, der nicht ganz so Vitamin hat. Aber funktioniert insgesamt super und da ist auch die Säure wieder viel präsenter als bei 2. Bei 2 haben wir einfach nicht so viel Säure, jahrgangstechnisch.
Nummer 4.
Und Nummer 4, hast du gesagt, der schaut auch schon so ein bisschen älter aus hier, der Kollege. So ein bisschen braun.
Viel Spaß bei meiner Rechnung.
Also bei 4 sind wir dann schon extrem in den Tertiäraromen
drinnen.
Der wohnt nur mehr dort, sonst nirgends mehr. Da ganz viel kommt, es ist ganz lustig, weil der hat so ganz arge, so richtige Röstaromen.
Ja, und so richtig Karamell finde ich dazu.
Ganz, aber halt so richtig, der Hauptpunkt dran ist nicht mit Karamell, sondern das Rösten des Karamells.
Ja.
So ganz dunkles, fast schwarzes, meiner Meinung nach.
Voll.
Also ein bisschen wie wenn du Nüsse röstest, so in die Richtung. Das hat diese Nussigkeit, das so ein bisschen underlined.
Ja, weil ich finde schon, diese Nussigkeit finde ich schon da. Also ein bisschen Walnuss ist da irgendwie so drin.
Ja,
und
genau,
so.
Aber wenn du das zum Feuer haust und dann abfahren, röstest. Kokosthema haben wir auch drinnen. Sehr intensiver in der Nase.
Ja, der
versteckt in der Nase, sich überhaupt
nicht. Nein, der versteckt sich gar nicht. Also ein bisschen Eukalyptus wieder gebe ich dem.
Ja, aber der hat auch wieder so was Vegetabiles oben drüber. Das ist ganz lustig. So wie wenn du irgendwelche Gemüsegeschichten aufs Feuer haust. Irgendwas Kohliges und dann lässt das ein bisschen abbrennen.
Ja, so ein bisschen Lauch oder irgend sowas, ja.
Ja, genau sowas, gerne. Ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen, wie wissen, was das tut am Gaumen. Das deckt sich mit der Nase. Das wirklich schon. Also du hast am Gaumen nicht mehr viel Aromen, aber was du hast, ist ganz in die Sherry-Richtung.
Voll.
Ganz diese Sherry-Aromen. Auch dieses Nussige wieder da drinnen natürlich. Klassisch. Der hat schon viele Jahre gesehen. Struktur aber noch immer schön.
Ja,
voll. Nämlich überraschend.
Ja.
Also wenn du die Nasen riechst, merkst du, okay, passt, der hat schon mehr als ein paar Jahre auf dem Buckel, der Kollege.
Wenn du den anschaust, merkst du schon.
Richtig, ich meine, wie wir schon mehrfach jetzt erwähnt haben. Aber auch in der Nase ist halt dann ganz klar. Und dann hast du dann am Gaumen und das ist Gerbstoffgerüst, das sagt da immer Hallo, da bin ich.
Ja.
Säure ist noch immer da.
Voll.
Sehr solide, wirklich. Also, und wie schon gesagt, Sherry-Ton und aromatisch hast du halt sonst nicht mehr viel. So ein bisschen diese harten Röstaromen hast du schon noch da. Die kommen immer mal wieder in so kleinen Spikies. Aber auch sonst auch nicht fett oder sowas in der Richtung. Die sind eigentlich alle sehr geradlinig. Und das finde ich ganz spannend. Weil wenn du jetzt sagst, okay, passt, das ist alles vom gleichen Winzer, ich gehe von aus, dass es alles vom gleichen Winzer ist.
Ist es.
Weil du hast halt diese durchgehende Stilistik. Das heißt, das muss irgendwer sein, der schon länger im Business ist und auch schon länger weiß, was er tut in diesem Bereich.
Naja, nachdem Nummer 4 jetzt nicht unbedingt 21 ist.
Ach so, wirklich? Ich meine, doch, der Rest ist 22.
Und auch nicht unbedingt. Naja.
Sind wir schon 1900 irgendwas?
Bei 4, ja.
Ja, aber wo sind wir? 19... Weil Über 20 würde ich ihm auf jeden Fall geben, aber ich weiß nicht, wohin dann noch. Mhm. 25, 30?
Wie 25 ist gut.
25?
97
ist 97, das. Sehr cool. Okay, passt. Macht Sinn, so vom Ding her. 97, was hast denn du für einen 97er ausgraben können? Das interessiert mich jetzt wirklich sehr.
Ja, ja.
Das lässt mich jetzt natürlich auch überlegen, wo gehen wir hin
mit diesem. Den habe ich ein bisschen geschichtentechnisch auch mitnehmen müssen.
Perfekt.
Weil insgesamt finde ich, wenn du dann weißt, wer es ist und die Geschichte hörst,
dann
verstehst du, warum diese Weine da so sind.
I see. Gut, so.
Was würdest du zum Rest so, weil du hast schon ein bisschen abgestufen angefangen, ne? Du hast gemeint, eins, öder als zwei und drei.
Also ich hätte gesagt, dass zwei der jüngste ist, einfach vom Gerbstoffgerüst her. Wo ich drei hin tue, weiß ich nicht so genau. Und eins ist gefühlt nur ein bisschen öder als drei. Es kann natürlich jetzt jahrgangsunterschiedlich auch sein, aber du hast einfach, zwei geht einfach nur in eine andere Richtung, also zwei geht auch stilistisch ein bisschen in eine andere Richtung, deswegen hätte ich das gesagt als jüngster. Und dann drei und eins sind nicht so weit voneinander weg, wobei drei halt wirklich sehr intensiv noch ist auf der flüchtigen Säure-Ecke und so weiter und so fort, und auch strukturell am Gaumen nur eher auf der jüngeren Ecken ist. Bei zwei bin ich mir auch nicht sicher, wie ich den so einordnen soll. Mit den anderen zwei Freunden, die er da links und rechts von sich stehen hat. Also bei eins kann ich mir vorstellen, dass der so. Lass mich nochmal das anschauen da genauer. Ist schon schön. Also die Nase wirklich.
Ja, das ist so schön. Hat diese Saftigkeit am Gaumen. Und trotzdem die Struktur. Schön.
Der hat sicher ein paar Jahre am Buckel jetzt schon. Ich würde ihm so um die Zähne geben. Wo sind wir?
2007.
Also doch noch ein bisschen mehr als 10. Schön, sehr fresh.
Ja, ja, okay.
Absolut.
Voll. Gut, also ich hätte auch gesagt, wenn du den auf 12 oder so stößt.
Hätte gut passt.
Ja, genau. Nein, ist 2,7.
2,7. Not bad. Gut, das heißt, wir haben wen, der einfach schon länger da in diesem Bereich ist. Zwar, wie schon gesagt, sehr, sehr, sehr jung. Der war aber säuretechnisch nicht so arg, gell?
Das war das, wo die Säure ein bisschen weniger war, als jetzt im Vergleich zu 1 und 3. Ja.
Das war so Säure, die zwar 18 geben würde. Aber Gefühl ist ja jünger als das.
Nummer 2. Das war 13.
Wirklich? Was? Okay, alles klar. Das heißt, 13 war wahrscheinlich auch ein bisschen wärmer. Und Kollege 3 dann? Der hat auch noch ordentlich Kryptokristallin. Vielleicht ist der 3er sogar jünger als der 2er. Aber ich würde die zwei nicht weit voneinander weg tun.
Das weit, nicht weit voneinander weg ist komplett richtig. Das ist nämlich 2012.
12. Okay, passt. Gut.
Das heißt, wir haben 7, 13, 12 und 97.
97.
Und das Spannende daran ist, dass bis auf 97 die anderen drei Weine sind, die aktuell gerade der aktuellste Jahrgang des jeweiligen Weins am Markt sind.
Scheiße, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich die hin tun soll.
Was ist denn das für rebsortentechnische Einordnung hier?
Rebsortentechnische Einordnung aufgrund dieses doch sehr griffigen Tannins am Start, aufgrund dieser Juiciness, die das Ganze bringt und aufgrund auch dieser schönen Säure. Falls wir in Österreich sind, wären wir bei Blaufränkisch.
Korrekt.
Gut.
Alles?
Ich kann mir es bei, gut, 97 kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Blaufränkisch ist. Eins kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ein Blaufränkisch ist. Zwei ist komisch. Zwei ist schwieriger einordnenbar für mich, sagen wir mal einfach so. Kann es sein, dass es deswegen ist, weil es einfach eine andere Rebsorte ist und das im Line-Up ein bisschen ausspringt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das alles ein Blaufränkisch ist. Nur zwei ist eben jahrgangstechnisch anscheinend.
Nicht nur 13. Jahrgangstechnisch, aber es stimmt, es ist alles Blaufränkisch tatsächlich.
Passt. Aber bei zwei bin ich dann sehr gespannt, ob es da irgendeine spezielle Geschichte dazu gibt, weil er doch einfach auszuspringt aus diesem ganzen Line-Up.
Gibt eine Geschichte dazu?
Sehr gut.
Wir haben im Glas, ich glaube, Winzer kann ich auflösen, weil du wirst.
Bitte, weil ich weiß nicht wer da aktuell dieser Jahrgang heraus.
Du kannst mal sagen, wo es her ist, weil es nicht so schwer ist.
Ich würde es ins Burgenland schmeißen.
Genau. ist mehr oder weniger richtig. Wir sind mit eins.
Wo sind wir?
Nein, pass auf. Nummer eins ist Rizeberg 2007. Nummer zwei ist Spitzerberg 2013.
Oho, Kanuntum.
Genau, und das ist der Ausreißer. Sehr schön erkannt. Das passt nicht ganz in die Riege ein, das ist ein bisschen anders. Nummer drei ist Roterberg 2012. Und Nummer vier ist Silberkranz 1997.
Ich weiß trotzdem
nicht. Richtig, natürlich weiß das nicht.
Winzerin es ist. Gimme.
Pass auf, wir haben heute eine Winzerpersönlichkeit, die ein bisschen intensivere Betrachtung braucht, wie du schon gesehen hast, an den Weinen. In Österreich ist das Weingut vielleicht gar nicht so bekannt, unter Winzerinnen und Winzern sehr wohl. Mhm. Dazu kommt, dass in Teilen von Italien und Slowenien der Bekanntheitsgrad oft fast größer ist als in Österreich. Wir haben einen Winzer, der sich jetzt seit über 25 Jahren mit zwei Rebsorten beschäftigt. Eine davon haben wir, wie du richtig erkannt hast, im Glas in verschiedensten Interpretationen, nämlich Blaufränkisch. Und womit sich der Winzer wahrscheinlich intensiver als jeder andere Betrieb in Österreich beschäftigt, ist das Thema Reife, Langlebigkeit der Weine. Also was vor ihm gibt, ist eigentlich immer gereift.
Wart, ist der Jörg?
Ja.
Jawohl, Jörg Pretz. Jetzt habe ich lang gebraucht. Es tut mir leid. Jetzt macht alles Sinn.
Fair point. Also das ist auch nicht so einfach, weil es ist halt trotzdem nicht der gängigste Name. Ja, vor allem
aus irgendeinem Grund ist der immer so weit weg von meinem Schirm. Aber es macht natürlich jetzt Sinn. Mhm. Gut passt. Mhm.
Also wie gesagt, vor allem gibt es fast nur gereifte Sachen. Mach es mehr, mach es weniger. Mhm. Das ganze Thema Jungwein trinken hat er nämlich nie verstanden. Also wie gesagt, wir haben Jörg Pretz im Glas. In Österreich fliegt er immer so ein bisschen unterm Radar, wie du auch gerade gesagt hast, irgendwie
ganz nie genau. So da. Man weiß es schon.
Ja.
Und ich habe schon ein paar Mal Sachen mit dem gehabt und es waren ausschließlich gereifte Sachen.
Ja, richtig.
Aber trotzdem ist es irgendwie so, ja, unterm Radar, so ein bisschen.
Ja. Und das, gerade bei Endkonsumenten ist das tatsächlich so, das sagt er selber. Ist grundsätzlich auch gar nichts Schlechtes jetzt, mit seinen 4,5 Hektar, die er bewirtschaftet, so weit über dem Radar quasi kann er gar nicht fliegen. Also so weit rauf geht es gar nicht. Richtig. Die Empfehlung, dass wir unbedingt einmal die Weine vom Jörg im Podcast vorstellen müssen, die kommt logischerweise auch von Winzerseite.
Ah ja, von wem denn?
Und zwar haben Petra und Hannes Hackamp vor kurzem geschrieben, hey, ihr müsst den Jörg unbedingt einmal im Podcast bringen.
Sehr gut.
Sie schätzen die Weine sehr, sind auch sehr gut mit ihm befreundet und solche qualifizierte Tipps gehe natürlich sofort nach.
Danke, Hannes und Petra.
Außerdem habe ich den Jörg Pretz schon länger auf der Liste gehabt. Mhm. Aber irgendwie bin ich nie dazugekommen, dass ich irgendwie die Weine irgendwo richtig so erwische.
Ja, genau. Vor allem mehrere davon auf einem Haufen.
Genau.
Nicht so leicht.
Genau. Hin und wieder so einzelne Sachen irgendwo auf einer Weinkarte.
Ja, genau. Eher im Gastrobereich.
Genau. Eher im Gastrobereich. Also jetzt der Endkonsumentenseite kommen wir dann gleich noch dazu. Am besten zu finden, Pape Clément.
Genau.
Exakt. Da geht es wirklich am einfachsten. Ja. Oder direkt bei ihm. Mhm. Das ist natürlich auch kein Problem, aber das ist dann halt einfach, schreib ihm, was du gern hättest oder dass du Preislisten haben willst und dann schauen wir sich das Ganze an. Das heißt, da ist die Schwelle jetzt schon ein bisschen größer immer, generell so, dass du dann beim Winzer direkt bestößt, da musst du irgendwie schon einen Anknüpfungspunkt haben, finde ich. Und so in der Gastro hin und wieder siehst du mal die Weine irgendwo aufblitzen, aber mir ist es ähnlich gegangen wie dir. Es war immer ein bisschen unterm Radar. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, passt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und jetzt haben wir über einen Wein ein bisschen mehr diskutiert, nämlich über den ersten, über Seeberg 2007. Der Jörg hat aber gemeint, ja, am gescheitersten ist eigentlich, wenn wir da ein bisschen ausholen und ein bisschen sagen, welche blaufränkischen Interpretationen er da eigentlich so macht.
Sehr gut.
Weil er ist nämlich der Meinung, dass jede Form des Blaufränkisch seine Berechtigung hat und dass es den perfekten Blaufränkisch nicht gibt.
Das finde ich ganz super.
Finde ich auch super. Er hat dazu auch gemeint, er hat da immer Diskussionen mit seinem Lieblingsfreund, dem Roland Felich, der ja immer die Perfektion im Blaufränkisch sucht, so quasi. Und für den Jörg ist es einfach mehr Thema der Vielfalt. Deswegen haben wir die Blaufränkisch jetzt auch in die unterschiedlichsten Lagen da. Man muss dazu sagen, das Thema Reife, das ist nicht nur Lage, das geht auch bei Einstiegsblaufränkisch, also da ist auch gerade 2013 der Einstiegsblaufränkisch, der heute halt am Markt ist.
Super.
Und neben die drei Lagensachen, die wir da jetzt da eben mit Roterberg, mit Spitzerberg und mit Seeberg haben, haben wir dazu eben noch das kleine Extra, nämlich den 97er Silberkranz. Mhm. Warum extra? Das wird es tatsächlich so nie am Markt geben, aber dazu später mehr. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt gleich einmal damit an, dass wir sie den Seeberg im Detail anschauen.
Ja, bitte.
Du kannst jetzt auch gleich bewerten. Und zwar, wir sind eigentlich nicht am Seeberg, weil den Seeberg gibt es nicht. Das Ganze ist ein Fantasielagename. Wir sind da im Landweinbereich. Mhm. Das heißt, es hat eh keine Prüfnummer. Mhm. Ergo, es ist eh wurscht. Und Seeberg, ganz einfach, weil die Lage zwischen dem See, also dem Neusiedlersee, und dem Berg, also dem Leiterberg, liegt.
Na ja, schön.
Warum wir da jetzt am Neusiedlersee sind, der Jörg sein Weingut eigentlich aber ein Höflein im Kanuntum hat und wir auch noch einen Spitzerberg da haben, das lesen wir dann in der Geschichte gleich auf. Jedenfalls, beim Seeberg 2007 haben wir relativ junge Reben. Der Jörg hat nämlich teilweise Reben, die sind 1934 gepflanzt worden, also fast 100 Jahre alt. Mhm. Der Großteil von den 4,5 Hektar, die er gepachtet hat und bewirtschaftet, sind so um die 50 bis 60 Jahre alt. Mhm. Und die Reben da sind ein bisschen über 30 Jahre alt. Das heißt, für ihn eigentlich junge Hupfer, wenn man so sagen will.
Ja, vor allem zu dem Zeitpunkt, wo dieser Weiner gemacht wurde, waren es noch ein bisschen jüngere Hupfer. Ne?
Auch da, mhm. auch da. Wir haben da so eine Schieferzunge, die vom Leiterberg Richtung Neusiedler See vierragt und sind dann direkt in Neusiedl am See, in der Nähe vom Bahnhof, hat er gesagt, um das geografisch ganz genau zu verorten. Und auf diesem quarzhaltigen Schieferboden haben wir so ein bisschen Auflage, ist nicht komplett karg. Und das Jahr 2007 war laut dem Jörg eigentlich so ein Durchschnittsjahr. Er hat gesagt, 2006 war recht warm, 2007 war einfach ein normales Jahr. Mhm. Und gerade die Jahre sind es für ihn, die besonders spannend sind. Das hat mich übrigens erinnert an unsere Folge Schönberger.
Ah ja.
Weil der Jakob sagt das auch und der Papa genauso. Also die sind auch auf diesem, gerade diese Jahre, die in dem Moment als klassisches Jahr, als Durchschnittsjahr nicht in keine Richtung ausschlagend sind, oft die, die dann in der Langstrecke die spannendsten sind. Und da ist der Jörg voll dabei. Und er findet es immer viel angenehmer, weil es halt auch nicht so üppig ausfällt wie in warmen Jahren. Und im Endeffekt sagt er, geht sowieso nur um einen Trinkfluss.
Holla.
Die Trauben für den Wein sind dann Anfang Oktober 2007 geerntet worden, natürlich per Hand. Mhm. Dann haben sie 36 Tage auf der Mesche vergoren, Meschekuchen mehrmals untergestoßen worden und dann ist nicht gepresst worden, sondern nur der frei ablaufende Saft verarbeitet worden. Das Ganze war dann 12 Monate im großen Holz, ein bisschen sedimentieren, dann ist für 60 Monate ins kleine Eichenholz gekommen. Also ein Jahr großes, 5 Jahre kleines Holz, also schon einige Zeit.
Ja.
Danach nochmal ein Jahr im Großen und dann auf die Flaschen.
Ah, wirklich nur mal ein Jahr im Großen?
Wobei es dann nochmal ein Minimum von 12 Monaten Flaschenreife gekriegt hat, bis das erste Mal in Verkauf gegangen ist.
Und das?
Das heißt, 2014 ist auf die Flaschen gefüllt worden. Da war ich gerade am Anfang von meinem Informatikstudium. Und 2007 habe ich gerade mit der HTL angefangen. Das ist schon komplett wild, wild, wenn man sich das vor Augen hält, wie lang das eigentlich alles schon her ist.
Schon irre.
Und ja, 2007 ist halt der aktuellste Jahrgang, der von dem Wein am Markt ist. Menge gibt es, wie du vorher schon gesagt hast, nicht wirklich viel. Ein paar Flaschen sind aber erhältlich in Österreich, eben zum Beispiel beim Pub Clément. Kostenpunkt sind da um die 45 Euro. Dann gibt es den 2013er Spitzerberg auch noch beim Pub Clément, der kostet so 27 Euro. Den Roten Berg habe ich aktuell gerade nirgends gefunden und den Blaufränkisch Silberkranz wird es wahrscheinlich nie im Verkauf geben, wie gesagt.
Yes.
Also das ist ein kleines Special. Sonst ist der Jörg in Österreich noch bei Vino Nudo und beim Weinladen im zweiten Bezirk zu finden und in Deutschland gibt es die Weine bei Walter und Benjamin in München oder bei Tranquillo in Hamburg. Also wer aus Deutschland bestellt, wird dort fündig. So, jetzt darfst du mal sagen, wie dir der Seeberg so taugt und dann geht's los mit der Geschichte vom Jörg Brick.
Ich habe dir schon gesagt, der Seeberg taugt mir.
Ja, passt. Das ist deine Bewertung von mir aus.
Danke, ciao. Nein, der ist schön. Also der funktioniert wirklich einfach von oben bis unten super. Auch die Flüchtige löst sich jetzt so ein bisschen. Jetzt komme ich ein bisschen besser durch. Und am Gaumen halt einfach wirklich schön. Ne? Also super schön, geradlinig, gerade durch, kein Gramm Fett dran.
So ist es. Schon ein richtig schönes Ding. Und zieht einfach voll durch, hat auch eine schöne Länge. Also. Mhm. Und wie du gesagt hast, wenn es dem 2012, 2013 gibst, bin ich voll bei dir. Also.
Ja.
Der wirkt nicht so, als hätte er wirklich schon 16 Jahre am Buckel.
Mhm. Gute Zähne gerne. Aber ja, super cooles Ding, super schön gereift. Also.
Voll. Auch die lange Zeit im Holz schön eingebunden mittlerweile.
Also funktioniert auch das sehr gut, ja, ganz genau. Darum, also, wirklich, 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 wirklich schöner Blaufränkisch, wie wir es beide gern trinken, wie du weißt. Es kommt für mich schon in die absoluten Top-Blaufränkisch rein.
Ja, ja, es ist schon wirklich gut.
Nein, da würde ich so 9,5, 9,6 oder so in Richtung geben. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Ding. Und vor allem preis-leistungstechnisch, hallo. 45?
Ja, ja, das ist also für das, dass du das in der Reife jetzt halt kriegst. Ne?
Ja, und weil vor allem so schön.
Ja.
Das ist halt genauso, wie ich es gern trinken würde.
Genau. Geil.
Geil.
Nein, ich bin bei dir. Also irgendwo ein 9,5 oder sowas würde ich da reinschmeißen.
Bitte.
Richtig, richtig, richtig guter Blaufränkisch.
Ja.
Na gut, kommen wir mal zur Geschichte.
Erzähl mal was.
Der Jörg Brez wird in Hanau in Hessen geboren. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Und mit Wein hat er eigentlich einmal gar nichts am Hut. Mit Österreich soweit auch nicht, wie du hörst. Also
bin schon so gespannt,
aus Deutschland.
Wie er hergekommen ist.
Er kommt nicht aus einer Winzerfamilie, er hat sich einfach nach dem Abitur, also nach der Matura, hat er gesagt, den Studienführer angeschaut, weil er wollte schon was studieren.
Okay.
Und dann hat er sich gedacht, Getränketechnik, Das klingt lustig.
Getränketechnik, an und ich hört sehr gut.
Also er hat sich das im Detail angeschaut und ist draufgekommen, okay, in die Richtung irgendwas studieren, das kann man entweder in Weinstephan, nördlich von München, da geht es dann natürlich mehr in Richtung Brauwesen, und in Geisenheim.
Ah ja.
So, und jetzt denkst du natürlich, da kommt jetzt voll die romantische Entscheidung zum Wein, weil der Jörg in einer lauen Sommernacht so einen geilen Wein getrunken hat und kein geiles Bier. Nein, es ist ganz einfach, Weinstephan ist eine Uni, Geisenheim ist eine Fachhochschule und der Jörg hat gesagt, okay, ich weiß, wie ich lerne, es ist vielleicht gescheiter, Geisenheim zu machen, da gibt es mehr Struktur.
Finde ich super.
Also das war wirklich die Entscheidung zum Wein, weil für ihn war es wirklich einfach Getränketechnik. Das hat ihm einfach getaugt.
Und Geisenheim ist auch Uni?
Ich weiß nicht, ob die heute Uni sind, damals waren es Fachhochschule, aber ich glaube, die sind,
vielleicht
sind
ist immer noch in
Fachhochschule, ich weiß es auch nicht.
Ich habe noch nie von dem Getränketechnikstudium gehört. Aber super.
Nein, ich weiß auch nicht, ob das dann tatsächlich das Getränketechnikstudium ist oder was da reinfällt, ist halt dann Brautechnik und Weinbau und bla bla. I don't know. Aber jedenfalls Geisenheim ist es geworden. Mhm. Aber Moment, das spielt es halt nicht. Weil du brauchst mindestens auch über praktische Erfahrung.
Aber Getränketechnik.
Damit du dort überhaupt studieren willst. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es Getränketechnik das Studium heißt. Ich glaube, im Studienführer hat es geheißen Getränketechnik und dann Unterstudien quasi Weinstephan, Geisenheim. Ich meine, ist schon eine Zeit her, vielleicht hat es damals auch noch Getränketechnik geheißen. Ich glaube nicht. Jedenfalls, wenn du dort studieren willst, brauchst du auch über praktische Erfahrung. Ja. Also denkt sich der Jörg. Man hört schon außer, er ist ein sehr, sehr klarer, rationaler Mensch.
Pragmatisch.
Gut. Wenn ich jetzt ein Jahr Praktikum mache und dann taugt mir das Studium nicht, dann habe ich gar nichts. Hm? Also hat er gesagt, dann mache ich gleich eine Lehre draus, dann habe ich zumindest einen Abschluss.
Ah ja, na bitte.
Nicht blöd. Also macht der Jörg eine Lehre. Wir sind da irgendwo in den 90er, in einer Weinkellerei in Franken. Das klingt jetzt nicht so geil, aber er hat gesagt, das war schon ganz gut. Er hat einiges gelernt, weil er hat einfach viel im Keller mitgekriegt damals.
Und große Kellerei, ne?
Große Kellerei. Mhm. Macht seine Lehre, geht dann auch nach Geisenheim. Mhm. Es taugt ihm zum Glück eh voll. Daneben macht er Praktika, unter anderem beim Weingut Künstler im Rheingau, beim Weingut Schloss Reinhardshausen oder beim Weingut Schloss Schönborn. Mhm. Es ist aber immer klar für ihn, dass er nicht nur in Deutschland bleiben will. Mhm. Er will sich auch was anschauen und er will ins Ausland. Also macht er auch Praktika bzw. Arbeit. Einerseits in der Schweiz beim Weingut Goldwand, in Südtirol beim Weingut Elena Walch, in der Toskana bei der Fattoria Ispoli oder in Südafrika bei Kapsicht. Also er hat sich wirklich alles angeschaut, war eigentlich überall auf der Welt gefühlt und dann kommt er nach Österreich.
Oh, das ist offensichtlich hängen geblieben.
Wie ist das gegangen? Der Jörg sagt selber, es war eigentlich ein kompletter Zufall. Er hat nach dem Abschluss in Geisenheim einen Job gesucht, er wollte wieder ins Ausland und dann war auf einmal der Willy Bründelmeier da und hat ihn gesucht.
Der Willy Bründelmeier. Ja.
Das war im Jahr 1997. Merkst du gleich mal, das brauchen wir später
1997,
noch.
1997,
jawohl. Er war ein Jahr lang beim Bründelmeier. Gesagt, ja passt, ich habe einen Job gesucht. Der sucht wen, machen wir halt mal. So wie der Jörg halt ist, er macht halt einfach mal. Mhm. Also ohne, dass er sich das zu sehr zerdenkt, sondern passt, da mal. Er hat dort einiges gelernt, sagt er. War dann eigentlich am Sprung, weil sein Plan war immer, ja Österreich halt als Zwischenstopp und dann wieder weiter. Aber dann ist auf einmal der Gernot Heinrich da gestanden und hat gesagt, du, ich brauche halt wen, der mir hilft.
Ah ja.
Und so ist der Jörg Brez ins Burgenland gekommen, hat sich mit dem Neusiedlersee und mit dem Leitergebirge angefreundet, die ganzen Lagen dort kennengelernt. Das hat er dann so ungefähr bis 2000 gemacht. Und da hat er sich dann selbstständig gemacht auf Anraten von Gernot Heinrich und hat den gesamten Traubenzukauf der Panobile-Gruppe koordiniert und geschupft.
Wirklich?
Mhm. Habe ich nicht gewusst. Also nein. Ganz spannend, da ist er quasi einen Schritt auf Zeiten gegangen quasi, hat nicht mehr Weingut direkt, sondern hat wirklich das ganze Management Traubenzukauf gemacht.
Ja.
Das heißt, er hat im Endeffekt im ganzen Weinbaugebiet alle Weingärten kennt. Mhm. Alle Lagen, weil es hat er sich natürlich permanent anschauen müssen, hat überall schauen müssen, welcher Winzer hat was, wo, was er verkaufen will, wer braucht was. Das heißt, er hat auch jede Winzerin, jeden Winzer kennt und genau gewusst, was wo Leihund ist. Mhm. Gerade im Bezirk Neusiedl, quasi in dem Eck, kennt er sich halt wirklich gut aus. Und das hat er natürlich auch dafür genutzt, dass er selber Wein zukauft. Also er hat zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen Flächen gehabt, das kommt dann erst später, sondern er kauft immer mal wieder Wein zu. Nachdem er die Lagen natürlich kennt, ist das für ihn ganz praktisch, weil er kann sich einfach die besten Sachen, was so am Markt sind, aussuchen, was
nicht schlecht, irgendwie
hergeben würde. Mhm. Und das macht er seit dem Jahrgang 1997. Mhm. Also er hat, also seit er nach Österreich gekommen ist, hat er eigentlich gleich damit begonnen. Wie gesagt, er hat nicht die Trauben kauft und selbst verarbeitet, sondern zu Beginn hat er wirklich Wein zukauft.
Ah.
Das heißt, zum Verarbeiten, er hat nichts gehabt, er hat keine Sachen gehabt, sondern er hat wirklich den Wein zukauft. Die Frage, die du da stellst, die siehst du an deinem Gesicht, ist, warum? Mhm. Naja, der Jörg Brez kommt ja aus Deutschland. In Deutschland ist die Weinkultur doch ein bisschen anders als in Österreich. Im Vergleich zu uns ist das Thema Jungwein da gerade in die 2000er noch nicht so intensiv gewesen. Mhm. Und in Ostösterreich, das war für den Jörg halt ein bisschen ein Kulturschock, hast du halt auf alle Restaurantkarten damals eigentlich nur junge Weine gefunden. Mhm. Und er hat sich gedacht, das verstehe ich nicht, das ist nicht leiwand. Wir haben immer gereifte Weine viel besser geschmeckt. Mhm. Ich probiere das jetzt aus, ob das nicht da auch geht. Und hat gesagt, passt, ich probiere das mit Blaufränkisch, weil die Rebsorte muss das kennen. Die bringt alles mit, um lang lagerfähig zu sein.
Ja.
Es gibt da super Beispiele in der Region für die Lagerfähigkeit. Und ich will wissen, ich will das lernen, also kaufe ich einfach mal Blaufränkisch. Es ist wirklich mit dem gestartet quasi. Er hat sich einfach ein Fassel Blaufränkisch gekauft und hat gesagt, passt, ich schau mal, was passiert, wenn ich das jetzt liegen lasse.
Faszinierend.
Mhm. Genauer gesagt, er hat sich 2 Barriques gekauft, nämlich genau das, was wir da heute im Glasl haben.
Ah, wirklich?
Mhm. No. Ja, ja.
Wahnsinn.
Das ist deswegen 97.
Ja, ja.
Hat er gekauft, hat das einfach mal liegen lassen und hat es eigentlich nicht angeschaut. Weil er hat gesagt, er wollte einfach wissen, also es war wirklich aus Interesse heraus, er wollte wissen, was passiert mit dieser Rebsorte, wenn man das einfach mal liegen lässt. Was tut sie da?
Meine Frage ist jetzt, wie lange hat er es liegen lassen?
Man, pass auf, er hat geschaut, wie sich das in 10 bis 15 Jahren verändert, mhm. also so lange hat er es liegen lassen. Durch den Zugang zu allen Weingärten in der Region hat er das natürlich weitergemacht und intensiviert und es sind immer wieder ein paar Fässer Blaufränkisch dazugekommen. Dann ist irgendwann Weißburgunder dazugekommen.
Mhm.
Weil er gesehen hat, ah, Weißburgunder, es funktioniert mit der Reife eigentlich auch extrem gut. Das taugt ihm auch voll. Aber wie gesagt, der hat noch immer kein Weingut. Es sind im Jahr 2000 und der nächste Job für den Jörg Brez kommt daher.
Mhm.
Und zwar bei der Fassbinderei Pauscher.
Mhm.
Also wieder was ganz anderes. Er hat da quasi alles Önologische übernommen. Also alles in der Kommunikation mit den Winzerinnen und Winzern. Einerseits in Österreich, andererseits aber auch viel in Italien. Dadurch war er sehr oft in der Toskana, im Piemont unterwegs. Die Stilistik hat ihm immer schon sehr taugt und auch sehr geprägt.
Mhm.
Auch das, glaube ich, ist nachvollziehbar irgendwo. Und er sagt halt, ja, in der Reife ist dann Nebbiolo und Blaufränkisch für ihn gar nicht mehr so unterschiedlich. Und deswegen taugt ihm das natürlich vollgas.
Mhm.
Er hat also bei Pauscher gearbeitet, auch in beratender Funktion immer wieder bei unterschiedlichen Weingütern mitgearbeitet. Und 2006 hat er dann seine eigenen Weingärten pachten können.
Ah, ja.
Also so lange dauert es, bis er überhaupt einmal eigene Sachen pachten kann und trotzdem sind da schon einige Fässer irgendwo gelegen.
Das ist so lustig.
So witzig.
Mhm.
Natürlich ist das noch viel spannender für ihn, weil nur zukaufen vom fertigen Wein ist natürlich nicht so interessant.
Mhm.
Er hat es gepachtet, auch weil er gesagt hat, ja, er will ja wieder weiterziehen. Also das war schon immer so das Thema, er wird da nicht bleiben.
Mhm.
Also lieber mal pachten, weil Flexibilität will ich schon haben, wenn irgendwas daherkommt, das vielleicht wieder weitergeht. Natürlich ist es heute nicht realistisch, dass er jetzt sagt, er geht woanders hin. Jetzt ist er mittlerweile seit 26 Jahren in Österreich. Jetzt glaubt es ihm wirklich keiner mehr.
Yes.
Aber geplant war es halt wirklich nie, dass er langfristig da bleibt. Gleichzeitig sagt er, naja, Österreich ist halt im Vergleich zu Deutschland schon einmal ruhiger und entspannter.
Ja.
Gerade da Kanuntum, Burgenland unten.
Ist halt einfach so.
Und es taugt ihm schon sehr, sonst wäre er ja auch nicht doppelt. Jedenfalls hat er natürlich das Problem, dass er mit seiner Philosophie, mit seinem Zugang, dass er auf reife Weine setzt, das irgendwie zwischenfinanzieren muss.
Ja.
Weil wenn du sagst, ja passt, ich lasse das jetzt 5, 6, 10, 15 Jahre im Fassel.
Genau, sobald du nicht bei 1 oder 2 Jahren bist, sondern bei 5 bis, was weiß ich, 20.
Mhm. Ist schwierig, das es ist bei 1, 2 auch schwierig, da musst du auch schauen, wie du das zwischenfinanzierst.
Aber
da dauert es halt noch viel länger.
Und genau. Brauchst du den Platz irgendwo.
Richtig. Deswegen hat er eben nebenbei immer verschiedenste Jobs gemacht, Beratung und Co., weil sonst geht sich das ja gar nicht aus.
Ja.
Mittlerweile schon, weil er sagt, wenn du mal in dem Raul drin bist, geht's eh.
Ja.
Weil du verkaufst dann halt nicht den Jahrgang 22, wie es die meisten machen, sondern halt wie er jetzt 2013.
Mhm.
Aber sonst ist es eigentlich wurscht, weil du kannst ja trotzdem jedes Jahr was rausbringen quasi.
Ich würde gerade sagen, sobald du dann einmal drinnen bist, geht's ja.
Voll.
Aber
bis dorthin musst du halt einmal einige Jahre überbrücken.
Mhm.
Eben mit der Philosophie, dass das halt nicht 2 Jahre, sondern halt 10 Jahre und halt vieles eben 5, 6, 7 oder noch länger im Fass und dann halt nochmal Flaschenreife kriegt, ist halt gar nicht so easy. Bevor er seine Weingärten gepachtet hat, hat er es natürlich schon lange bearbeitet, weil das waren alles Weingärten, die er kennt hat.
Mhm.
Wo er davor schon den Zukauf gemanagt hat, wo er schon involviert war, sprich, seit Anfang an sind die Weingärten biologisch bewirtschaftet worden. Das war für ihn immer klar. Also was anderes hätte er auch gar nicht genommen.
Mhm.
Wer sagt, die Natur ist viel gescheiter als wir.
Richtig so.
Und es geht einfach darum, jeden Tag von der Natur zu lernen, das haben wir auch schon öfters gehört jetzt. Und gleichzeitig hat für ihn aber der Mensch schon einen entscheidenden Einfluss auf Wein. Also sowas wie, der Mensch macht gar nichts und so, das ist aus seiner Sicht Humbug. Also da ist er gut. Schon sehr pragmatisch unterwegs und nicht irgendwie in irgendwelche Dogmen verlaufen.
Ja.
Seit 2012 ist er auch biologisch zertifiziert. Es interessiert ihm aber jetzt nicht, er schreibt es nicht einmal drauf. Es ist für ihn, sagt er, selbstverständlich und du brauchst eher gewisses Wissen und Interesse, weil sonst sind seine Weine doch vom Zugang her sehr anders als das, was man sonst wo kriegt.
Stimmt. Mich würde es natürlich nur interessieren, wie es passiert ist, dass er in Höflein gelandet ist und seine Weingärten, aber großteils so um einen Neusiedlersee rund um
den Dom. Gibt es dann eine Geschichte dazu, dass sich das bald einmal ändern wird? Ah, es ist ein bisschen insgesamt diese Geschichte von, wo gibt es was, was für ihn halbwegs passt, was irgendwie ausgeht, was ein bisschen Fläche hat. Also das ist alles nichts für passt, machen wir so, weil das ist das Perfekte, sondern das ist alles, das geht jetzt, passt, nehmen wir und gehen wir nicht zu viel darüber diskutieren, sondern einfach einmal machen. Das ist schon ein Mensch, der permanent da unterwegs ist. Ja? Also hast du gehört mit dem Porsche-Thema und so. Der ist viel unterwegs, auch in Italien immer noch. Also wie ich mit ihm telefoniert habe zum Beispiel, ist er gerade irgendwo in der Toskana im Auto gesessen.
Wirklich?
Voll. Deswegen sein Verkauf viel geht wirklich Italien, Slowenien, weil er da durch seine Kontakte auch viel größere Bekanntheit hat und einfach auch, glaube ich, wirklich gern da und ist.
Verstehe.
Deswegen macht er da halt
sehr
viel.
Geil, jemand hat.
Voll. Jedenfalls sagt er, das Wissen brauchst, das Vorwissen, damit du mit den Weinen mehr oder weniger klarkommst. Also ganz ohne Zugang bestößt das jetzt eh nicht und kaufst das jetzt eh nicht. Deswegen hat er gesagt, er brauche ich nicht aufschreiben, das interessiert mich nicht. Er hat auch gesagt, dass in Österreich insgesamt für ihn nicht so einfach ist. Also Gastro sagt, er geht aktuell gar nicht wirklich viel. Wobei ihm natürlich die ganze Naturweinwelle der letzten Jahre jetzt schon ein bisschen geholfen hat.
Schon, oder?
Ja,
also, voll. Ich hätte mich schon gefragt, wieso das jetzt so wäre.
Naja, insgesamt sagt er einfach, ist der Export für ihn viel wichtiger. Von den knapp 20.000 bis 25.000 Flaschen im Jahr gingen rund 3/4 in Export. Viel nach Italien, viel nach Slowenien. Beides Märkte, die für ihn sehr wichtig sind und die auch gerade wachsen, also da ist er viel unterwegs.
Italien trinkt da gefühlt mehr gereiften Wein.
Trinkt mehr gereiften Wein, richtig. Ich glaube, insgesamt die Schwierigkeit ist halt so ein bisschen, dass das schon sehr eigene Sachen sind, dass er halt auch nicht der ist, der was jetzt irgendwo hingeht und das unbedingt verkauft, glaube ich. Also das macht er, glaube ich, einfach lieber in Italien, in Slowenien, weil er da einfach viel leichter zu den Leuten dazukommt. Ich glaube, er hat auch gar keine Lust, dass er jetzt in Österreich zu viel offensiv macht. Insgesamt, glaube ich, ist das mehr so etwas, was sich eh so entwickelt und das passt schon.
Na dann.
Und er hat auch gesagt, er kennt eigentlich die ganze Menge, die er produziert, komplett in Italien verkaufen. Also das würde eigentlich gehen, da müsste er dann nur noch mehr unten herumfahren, weil da ist halt noch wichtiger, dass er da persönlich tut, das meint er. Aber es wird einfach ganz anders angenommen in Italien als in Österreich für ihn, also so kommt es ihm vor. Es wird ihm viel mehr Verständnis entgegengebracht irgendwo. Und auch in Slowenien, sagt er, ist das mittlerweile immer mehr, also gerade von Laibach westlich bis ans Meer dann rüber, sagt er, wo es schon Richtung Italien geht, da passt es natürlich vom Reifegedanken eben auch ein bisschen besser noch in die Region.
Ja.
Wenn wir ans Friaul denken, an die ganzen Ribolla Gialla-Geschichten und so.
Klar.
Also da sind schon andere Reife und andere Stilistiken ein bisschen mehr im Fokus.
Ja.
Ich habe natürlich mit ihm auch über das Thema Biodynamie sprechen müssen, weil er schon seit fast 20 Jahren biologisch arbeitet, diesen Naturweinansatz, wie er sagt, klar verfolgt, das ist oft ein logischer Schritt. Aber genau da hapert es für ihn, nämlich an der Logik. Er sagt, er versteht die Ansätze ja grundsätzlich, aber er lebt ein bisschen in einem anderen Kreislauf, mehr in einem veganen, vegetarischen, wie er sagt. Nämlich das Thema Tier hat für ihn im Weingarten per se jetzt nichts zu tun.
Ah.
Also er versteht nicht, warum man unbedingt Tiere da reinbringen muss.
Okay.
Weil er sagt, das gehört da eigentlich nicht hin und den Mist ausbringen und so weiter, das sieht er nicht so, warum da tierisches Material drin sein muss. Und die Logik geht ihm dann auch beim Thema Esoterik verloren.
Okay, ja.
Er sagt, das ist einfach für ihn viel zu viel Esoterik und wird aus seiner Sicht viel zu viel herumgeredet und herumdiskutiert und dafür ist ihm einfach die Zeit zu schade, dass er da im Gras diskutiert und es kommt sowieso nichts aus.
Okay, alles klar. Das heißt, er ist ja nicht so der biodynamische Gruppenmensch.
Er ist insgesamt, glaube ich, nicht so der Gruppenmensch. Aber es ist für ihn, sagt er, bei Fülle einfach auch nicht nachvollziehbar, dass da halt jetzt biodynamisch draufsteht und dann stehen im Weingarten irgendwelche MitarbeiterInnen, denen das eh wieder komplett wurscht ist und den Zugang gar nicht haben. Ja. Das kann er nicht verstehen. Mhm. Gleichzeitig sagt er aber so Leute wie zum Beispiel der Michael Andert, mit dem er sehr gut befreundet ist und sie immer wieder beim Bier austauscht, da kann er den Zugang verstehen, weil er sagt, so wie der das Thema Biodynamie angeht, ist das für ihn auch nachvollziehbar. Das kann man auch alles diskutieren, da wird nicht einfach ein gewisser Ansatz vorausgesetzt und alles andere ist ein Blödsinn, sondern da kann man sie sinnvoll austauschen, auch wenn man einen anderen Ansatz verfolgt, ist man nicht gleich irgendwie
ja gut, der dass es eine Diskussionsbasis geben muss, ist sowieso essentiell, das stimmt genau. Mir absolut zu. Aber die anderen sind doch sehr, sehr, sehr tief drinnen in diesem voll. Naturweinbereich und auch in dem biodynamischen genau. Bereich. Deswegen finde ich es witzig, dass er das gerade Michael und Erich Andert als Beispiel da bringt.
Das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil er hat gesagt, die sind eben so tief drinnen, die beschäftigen sich halt wirklich damit, okay. Die dann nicht nur ein bisschen Esoterik herumschwurbeln und die Geschichte ist erledigt so quasi. Also das war halt so sein Zugang. Wer da noch ein bisschen näher reingeht, in Folge 81 haben wir das erzählt, also gerne dann nochmal reinhören, sich das nochmal im Detail anhören. Eine klare Meinung hat der Jörg Pretz auch zum Thema Schwefel. Und zwar ist er ganz klar pro Schwefel. Mhm. Also natürlich in geringen Mengen, aber generell sagt er, hat die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Rotwein das sehr schnell im Mäuseln anfängt, wenn man ganz ohne Schwefel arbeitet und das taugt ihm überhaupt nicht. Bei Weißwein ist es so, dass er immer wieder experimentiert mit komplett schwefelfrei. Mhm. Aber grundsätzlich sagt er, ihm stört Schwefel nicht. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er halt extrem lange Fasslagerung hat, wo dann die paar Milligramm Schwefel aus seiner Sicht wirklich gar nicht mehr spürbar
sind. Gut, und er arbeitet mit wenig offensichtlich.
Ja, ja, das ist für ihn wirklich einfach nur ein Stabilitätsthema. Mhm. Ist ihm wichtig, dass das stabil ist, dass da nichts meißelt oder sonst was. Mhm. Aber das war es auch. Mhm. Jetzt reden wir eben die ganze Zeit über den Jörg Pretz und seine Lagen am Neusiedler See, aber eigentlich haben wir da ja einen Wein vom Spitzerberg und das Weingut selbst ist Einhöflein.
Ja, genau.
Das ist vorher schon angesprochen. Mhm. Was ist da los? Warum sind wir im Kanuntum und doch nicht?
Yes.
Der Jörg sagt, das ist eh alles immer ein bisschen mühsam gewesen, weil die Weine sind Neusiedler See, sind Leiterbergweine eigentlich auch, wenn man die Lagen offiziell zwar nicht mehr zum Leiterberg kehren, aber rein von der Stilistik, vom Klima, vom Boden her. Und der Spitzerberg ist da ein bisschen Ausreißer, ne? Deswegen wollte ich dir das zeigen, mit einem ganz anderen Terroir. Also es ist eh so ein bisschen schwieriger in der Kommunikation. Es ist auch ein bisschen schwierig, dass eben sein Weingut bis jetzt in Höflein eingemietet war. Bis jetzt. Er übersiedelt nämlich gerade.
Ah, wo geht's hin?
Vermutlich mit Keller und Büro. Das ist noch nicht ganz sicher, ob es beides wird. Nach Neusiedler. Also er kommt direkt nach Neusiedl. Das ist natürlich viel praktischer, weil sonst muss er immer 15 bis 20 Minuten in die Weingärten fahren. Es ist schon ein bisschen mühsam. Ja. Sein Flaschenlager wiederum ist in Jois.
Ja. Okay, na gut.
Er hätte zwar gerne alles zusammengelegt, aber naja, so einfach wird es wahrscheinlich doch nicht gehen. Du siehst schon, das ist alles so ein bisschen gewachsen und da und dort. Und
es ist organisch, aber es ist organisch.
Immer unterwegs, von dem her nicht so schlimm.
Ja, bloß übersiedelt er mal Flaschenlager.
Richtig, das müsst ihr dann nicht machen. Nein. Exakt. Ein ganz wichtiges Thema, das wir auch noch besprechen müssen. Siehst du, der Jörg Pretz hat sehr klare Ansichten, sehr viel Meinung.
Ja.
Das ist das Thema Tradition. Mhm. Ganz ein wichtiges Thema. Passt natürlich insgesamt zu Philosophie, langfristig, langlebig, nie auf kurzfristige Entscheidungen beruhend. Mhm. Zumindest was die Weine angeht. Ja, mir ist extrem wichtig, dass die Tradition im Burgenland erhalten wird. Und er sagt, er würde sich auch sehr freuen, wenn es mal nicht Förderungen für so Sachen wie Rodung und Auspflanzung geben wird, sondern für den Erhalt alter Weingärten. Das war viel gescheiter. Also das wollte er auch unbedingt noch anbringen. Er hat selbst auch den Grundsatz, dass er in seinem Leben keine neuen Weingärten mehr pflanzen will. Mhm. Nur die Erhaltung alter Reben steht bei ihm im Programm. Entsprechend, wie wir vorher gehört haben, bis zu 100 Jahre, oder fast 100 Jahre alte Reben. Und bei ihm ist es auch so, dass er sagt, ja, also Klimawandel und Co., das sind neue Weingärten sowieso viel schwerer zum irgendwie da halten als wie alte Weingärten, die schon viel tiefer wurzeln und nicht das Problem haben, dass du das die ganze Zeit bewässern musst oder irgendwie Wasser zuführen musst, damit sich das überhaupt noch ausgeht. Mhm. Und auch sortentechnisch ist ihm das Thema Tradition sehr wichtig. Er hat eben viel alte Weingärten, die wirklich noch originäre gemischte Sätze sind.
Ja.
Also ganz viel Grüner Veltliner Riesling, dann Müller-Thurgau, das übrigens auch in Neusiedl und in Weiden am See immer wichtige Rebsorten war. Habe ich auch nicht gewusst.
Das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen.
Bis zu Rotgipfel ist da auch alles dabei. Mhm. Und insgesamt gibt es in seinem Portfolio sortentechnisch sehr, sehr viel, auch wenn der Fokus auf Blaufränkisch und Weißburg unterliegt.
Schon gefühlt sehr eindeutig Blaufränkisch.
Voll. Ja, voll. Also vom Gefühl her hast du auch voll Blaufränkisch. Wenn du das anschaust, ist es relativ Blaufränkisch und Weißburgunder relativ same. Also auch beim Weißburgunder lagentechnisch und alterstechnisch.
Ich wollte gerade sagen, wie schaut es da bei den Weißweinen aus, alterstechnisch?
Ja, ja, du hast da, also du kriegst aktuell, glaube ich, gerade Weißburgunder 2,7 und so Sachen.
Cool.
Also sehr, voll, sehr voll cool. Spannend. Aber er hat eben auch Chardonnay, Blauburgunder, Welschriesling, Zweigelt, das soll er so bleiben. Mhm. Wobei er sagt, ja, klimawandeltechnisch ist sicherlich so, dass eher so Sachen wie Blaufränkisch, Welschriesling und Co., die halt hohe Säure haben und die Hitze ein bisschen besser aushalten, dass eher in die Richtung geht. Und obwohl er am Welschriesling früher überhaupt nicht getaugt hat, sagt er, ja, mittlerweile findet das wirklich leiwand.
Sehr gut.
Und er sagt, das geht halt überall. Und das Zitat muss ich noch mitbringen. Der Jörg sagt, der Welsch ist der Riesling des Balkans. Das ist so geil. So ein traumhaftes Zitat.
Und Österreich gehört in dem Fall einseitig zum Balkan.
Das ist ja, einfach weißt so. Nicht, für ihn gehört das da alles Slowenien, Obe, Italien, alles zusammen. Gehen wir.
Wundervoll.
Und zu guter Letzt muss ich noch ein bisschen was über die Zukunft erzählen. Wir haben gesagt, betrieblicher Umzug nach Neisil.
Ja.
Schauen wir es mal an. Hoffen wir, dass das alles gut vonstatten geht. Das Arbeiten trotz Klimawandel haben wir eher schon abgehakt. Da wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte aus seiner Sicht einfach ganz, ganz wichtig sein, wie gehen wir damit um.
Ja.
Und das Einzige, was sich bei ihm wirklich verändern will, ist, er gesagt, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung Export trimmen tatsächlich. Wobei eigentlich sagt er, ist er eh voll ausgelastet, weil immerhin macht er die gesamte Handarbeit auf seine 4,5 Hektar allein.
Wirklich? Boah, obwohl er so viel unterwegs ist.
Er macht alles selber.
Wie geht denn das?
Bis auf die Traktorarbeit, wo er mal Freund hilft.
Ah ja, okay.
Ja, gefühlt ist er entweder im Weingarten oder er sitzt irgendwo im Auto in Italien.
Ja. Also,
Fahrt wird ihm auf jeden Fall wirklich nicht. Und sonst sagt er ja, einfach die Natur verstehen und seine Arbeit weitermachen. Das ist das, was er machen will. Also, ihm taugt das schon wirklich voll, was er da tut. Und er macht einfach sein eigenes Ding gefühlt. Also, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, warum er so unterm Radar fliegt. Weil ich glaube, dass er jetzt irgendwie so auf Messen hinstellt oder so, das interessiert ihm eher weniger. Er macht sein Ding, er macht seine Sachen und er sucht sich schon die Kunden und Kundinnen, die was das geil finden.
Ganz ehrlich, ich da eher in der Toskana mal dumm fahren, als auf irgendwelche Messen bei der Probe, ja, in den Düsseldorf stehen. Also.
Komplett zu Recht. Na gut, jetzt haben wir eh fast eine Stunde geredet. Ich glaube, das hat die Geschichten, das haben wir die ganzen Weine vom Jörg Brez auch verdient, weil die haben auch sehr lange Zeit gebraucht, bis sie überhaupt
natürlich
hierher gefunden haben.
Wundervoll.
Und ich hoffe, du und alle ZuhörerInnen haben jetzt ein bisschen einen Überblick über die Geschichte von Jörg Brez, wieso er das so macht, warum ihm die lange Lagerung so fasziniert und warum er einfach der Meinung ist, dass die Weine das brauchen. Und wer das genauer herausfinden will, einfach einmal ausprobieren, einfach einmal anschauen, die Sachen. Wie gesagt, ihr findet die Sachen auch in diesen gereiften Stadien zu kaufen, weil es halt die unter Anführungszeichen aktuellen Jahrgänge sind. Das ist schon
sehr,
geil.
Sehr cool, ja.
Und das war meine kleine Folge zum Jörg Brez und zu Blaufränkisch in allen Interpretationen.
Kleine Folge mit dem wahrscheinlich größten Wein-Line-Up, das wir bis jetzt gehabt haben. Ich weiß nicht, ob wir schon mal mehr gemacht haben.
Ich glaube nicht.
Aber wunderschön. Danke, dass du die alle mitgenommen hast. Auch Sachen, die man halt einfach nicht bekommt. Da 97 in diesem Eck da drüben. Sehr, sehr coole Sache. Und jetzt kenne ich endlich die Geschichte.
Ja.
Weil, wie schon gesagt, kaum was gewusst, außer halt, dass der Jörg Brez einen eindeutig deutschen, erkennbaren Akzent hat.
Richtig.
Ich mir gedacht habe, wieso machst du da jetzt irgendwie in Österreich Wein?
Ja, ich habe auch immer wieder irgendwo halt auf diesen Namen gestoßen, aber nie wirklich gemerkt, was das jetzt genau ist, nie irgendwo wirklich mehr Infos gekriegt so richtig in die Tiefe.
Ja, ich habe mich halt immer gewundert, wieso ich immer so alte Sachen von ihm kriege. Ne?
Ja, ja, ich habe mir auch gedacht, also, wieso hat der so viele alte Sachen?
Ja, genau.
Eine Zeit lang habe ich wirklich geglaubt, dass er nichts mehr macht.
Ja, genau.
Also das war eine Zeit lang so meine Interpretation, weil ich habe dann irgendwann halt mal auf die Website geschaut und dann steht da halt auch 2007, 2011, genau. 2013. Dann habe ich mir gedacht, okay, also, weil ich habe tatsächlich, bevor ich die Folge gemacht habe, schon vor sicher einem halben Jahr oder vor einem Jahr überlegt gehabt, ob ich das mal immer anschaue genauer.
Ja.
Und habe dann überlegt, ob ich mal hinschreiben soll, weil halt die Verfügbarkeit nicht ganz so gegeben war von den ganzen Sachen und weil ich mir gedacht habe, vielleicht schreibe ich einfach mal hin und bestelle mir direkt ein bisschen was. Dann habe ich mir eben die Website angeschaut und habe dann die Altersstruktur gesehen und habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich 2015 ausgegangen, weil es gibt nichts, was jünger ist als 2015, das kann es ja nicht sein.
Ja.
Nein, es ist einfach so.
Das ist so cool.
So geil.
Nein, es ist schon spannend. Ja, wie schon gesagt, schöner Wein, coole Geschichte. Danke dir.
Sehr gern.
Gut, na dann. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback oder Weinvorschläge von euch, auch wenn ihr keine Winzerin oder der Winzer seid. Weinvorschläge immer gerne gesehen. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Ihr wisst Bescheid, Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig schicken, sondern immer nur an eine oder einen von uns zu. Ansonsten ist die Überraschung verloren. Wir haben jetzt in letzter Zeit wieder wunderschöne Weintipps gekriegt. Vielen, vielen Dank an alle von euch. Wie schon gesagt, sowohl Winzerinnen und Winzer als auch Nicht-Winzerinnen und Winzer.
Ja, es kommt von allen Seiten. Das ist ja perfekt.
Das war super. Folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Das geht mittlerweile ja auf beiden Plattformen. Auf Instagram finden Sie uns auch unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotiz, mit ein bisschen Fotos und so weiter vor. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.